Herzlich willkommen bei Lebenskompass. Mein Name ist Britta Barth und ich liebe es, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, dem Buddhismus und spirituellen Themen im weitesten Sinne. Und heute möchte ich versuchen, dir ein Basiswissen nochmal über das Thema Trauma mitzugeben. Ich habe schon im letzten Podcast erwähnt, dass es für mich so ein ganz großes Aha-Erlebnis war, irgendwie mit dem Thema Trauma in Kontakt zu kommen, weil sich dadurch bei mir so einiges an neuen Erkenntnissen eröffnet hat. Und ich denke, dass es auch so ein ganz wichtiges Wissen ist für Leute, die vielleicht selbst davon in irgendeiner Weise betroffen sind, aber sich noch gar nicht darüber bewusst sind, aber auch Menschen, die vielleicht mit Freunden oder Familie oder Leuten einfach in ihrem Umkreis zu tun haben, bei denen man vermuten könnte, dass sie vielleicht traumatische Erlebnisse noch im Körper gespeichert haben. Und auch natürlich für Leute, die in dem psychologischen Sektor arbeiten, irgendeinerweise in dem sozialpsychologischen Sektor arbeiten. Und warum ist dieses Thema für mich so wichtig? Ja, es war für mich einfach so ein neuer Schlüssel, um zu verstehen, was denn eigentlich im Körper rein biologisch abläuft und warum es manchmal vielleicht nicht möglich ist, mit den herkömmlichen Tools, sage ich mal, oder mit den Dingen, die man im Alltag schon weiß oder mit gut gemeinten Tipps, zu neuen regulierenden Ergebnissen praktisch bei sich selber zu kommen. Und ich habe auch in dem letzten Podcast schon gesagt, dass es bei mir persönlich immer so ist, auch dass es so Wellen sind, wo ich gedacht habe, so jetzt habe ich den Schlüssel und ich muss nur das und das anwenden oder ich muss nur mir gut zureden, so ungefähr, oder in das Gefühl reingehen. Aber trotzdem kamen immer so Rückschläge. Ich möchte aber auch dazu sagen, ich bin trotzdem immer noch überzeugt davon und das liest man auch so in der ganzen Fachwelt, dass es einfach wirklich wichtig ist oder das A und O ist, mit dem Körper in Verbindung zu sein immer wieder und mit dem Körpergefühlen, weil die sind so unsere Hauptanzeiger für irgendwelche Abläufe im Körper beziehungsweise in der Gefühlswelt. Und ich gehe einfach mal davon aus, und so wird es auch immer wieder gesagt, dass halt in der heutigen schnelllebigen Zeit, wie es ja immer so schön heißt, viele Leute wirklich diesen Kontakt komplett verloren haben zu sich und zu ihrem Körper. Also der Körper ist eher nur noch so eine Hülle, die aber außen schön ausschauen muss, die vielleicht schlank sein muss, die sportlich sein muss, die braun gebrannt sein muss. Aber im Endeffekt mit dem Körper zu arbeiten, mit den Anzeigern im Körper, also mit den Emotionen und Gefühlen, wo sitzen die, wie fühlen sich die an, kann ich wirklich jederzeit darauf zugreifen und die einfach auch stehen lassen und sein lassen. Das haben, glaube ich, ganz viele Leute verlernt. Und da gibt es auch schon so einen kleinen Einstieg. Halt, bevor ich dann den Einstieg machen möchte zum Thema Selbstregulation, vielleicht noch einen schönen Tipp, der mir auch sehr geholfen hat. Es gibt eine Webseite von einer Traumatherapeutin, die heißt Dami Scharf, aber Scharf mit Charf. Und die Webseite heißt www.traumaheilung.de. Und dort gibt es ganz viele kostenlose Angebote, auch so ein E-Book zum Thema Traumaheilung. Und das ist, finde ich, sehr schön dargestellt und sehr detailliert. Sie hat auch ganz viele Videos dazu, sodass man sich selber einfach echt besser verstehen kann. Und sie sagt auch in einem der Artikel, dass es etwas super Wichtiges ist, diese Selbstregulation zu besitzen. Und das kann man sich so vorstellen, dass in jedem Menschen so ein Fenster existiert, das heißt auf Englisch Window of Tolerance oder das Toleranzfenster. Und das Fenster in dem Sinne, dass es eine obere Kante gibt, eine obere Linie. Und das ist der sympathische Zweig. Und auf der unteren Linie ist der parasympathische Zweig. Und dazwischen kann man sich in Wellen praktisch vorstellen, das Nervensystem, wie das so schwingt, wenn es ausbalanciert ist. Und es schwingt manchmal bis zum oberen Zweig, also zum sympathischen Zweig und dann wieder zum unteren, zum parasympathischen Zweig. Und sympathischer Zweig, vielleicht hast du es schon mal gehört, das ist der Zweig praktisch, der Teil im Nervensystem, der für die ganzen aufregenden Dinge praktisch zuständig ist. Also für Erregung, für Neugier, für Lust, aber auch für Angst und alles das, was eben so ein bisschen kribbelig ist. Und der parasympathische Zweig, der ist eher für die Entspannung zuständig, fürs Runterfahren, fürs Ruhigsein, ja, und fürs einfach Entspannen, haben wir schon erwähnt. Und wenn wir sehr dysreguliert sind, dann ist dieses Fenster, von dem ich gerade gesprochen habe, ist relativ klein. Also es ist so ein schmales Fenster und die obere und die untere Linie sind ziemlich nahe beieinander und das Nervensystem hat keine große Möglichkeit, nach oben und nach unten zu schwingen. Und das bedeutet damit auch, dass wir ziemlich schnell in eine Über- oder in eine Unterregulation rutschen können. Also dass das Nervensystem in einer Übererregung ist oder in einer Untererregung. Bei Untererregung, wenn es zum Beispiel unter diese Linie rutscht, von der wir gerade geredet haben, dann ist es keine Entspannung mehr, sondern dann ist es eher so ein Erstarren, vielleicht auch matt sein, erschlagen sein. Da können dann auch so Krankheitssymptome dazu wie Depression oder wie Burnout. Da kann man sich dann praktisch selber, das System kann sich nicht mehr regulieren. Man kann sich es auch ganz gut vorstellen mit so einer Körpertemperatur. Also dieses schwingende Nervensystem. Und das ganze System, der ganze Körper versucht immer wieder diese Temperatur auf Mittelmaß zu halten, also dass es angenehm schwingt. Und wenn ich aber diese Regulation im Körper nicht habe oder übererregt bin oder untererregt bin, dann kann die Temperatur im Körper nicht mehr gehalten werden und es explodiert praktisch irgendwo, kann man sich vielleicht so ein bisschen bildlich vorstellen. Also es ist irgendwo eine Fehlfunktion, der wird raus, den haut's raus praktisch. Und es passieren kleine Unfälle im Körper, die dann vielleicht nach außen sich eben äußern in Symptomen, wie diese Krankheitsbilder, die ja auch teilweise in psychiatrische Richtungen dann gehen, dass man sagt, der hat eben das Krankheitsbild, wie gesagt, Burnout oder Depression oder Panikattacken, Angstzustände, die Dinge, mit denen man, die man so immer wieder hört und kennt. Und das kann sehr stark damit, oder davon wird in der neuesten Forschung sehr stark ausgegangen, dass es einfach wirklich nur mit dieser Selbstregulation zu tun hat, das, oder größtenteils nur damit zu tun hat, dass das dann nicht mehr gelingt. Und jetzt ist sehr interessant, wie diese Regulation zustande kommt. Und da wird davon ausgegangen, dass diese Regulation in der Kindheit sehr stark gelernt wird. Also, wenn ich zum Beispiel nur die Erfahrung gemacht habe, dass ich immer nur so vielleicht leise sein muss, dass immer alles ruhig zugeht, dass niemals irgendwas spannend oder mit Neugier besetzt ist oder dass das Kind vielleicht nicht mal hochgeworfen wird und da so einen kleinen Kick erfährt, dann ist es nie in dieser Überregulation. Also dann schwingt der Zweig nicht, der oder die Welle, von der wir geredet haben, die schwingt dann nicht bis ans obere Fenster, sondern die ist eher immer im unteren Bereich. Und damit kann sich das Nervensystem vielleicht auch nicht so ausprobieren, könnte man sagen. Also das wäre praktisch auch ein Problem, wenn es immer nur so super ruhig und leise und gechillt zugeht. Und ein dysreguliertes Nervensystem, das kann eben nicht schwingen. Das steckt dann eben entweder oben in der oberen Hälfte fest oder in der unteren. Es kann aber auch immer schwanken. Einmal in der oberen, in einer Angstattacke vielleicht zum Beispiel, und dann auf einmal wieder in einer Erstarrung in der unteren Hälfte. Also man könnte vielleicht mit einem Lichtschalter vergleichen, sagt die Dami Scharf auch. Es gibt praktisch ein An und ein Aus, aber kein Dimmer, der dazwischen ist. Es ist immer nur dieses Zack, Zack, das eine und das andere. Und es halt haut immer mal wieder einen Schalter raus, aber dazwischen gibt es irgendwie nichts, dass es schön schwingen kann, dass es so angenehm ist und dass man es selber auch mit regulieren kann. Und wir wollen jetzt wirklich auch lernen, dass man in diese Erregungszustände rein und raus gehen kann. Dass man die erstmal bemerkt, dafür braucht man wieder diese Achtsamkeit, von der wir ja schon oft geredet haben, und dieses Körperbewusstsein, dass man wahrnimmt, was im Körper eigentlich los ist, in welchem Zustand man gerade ist, und dass man ja das irgendwie selbst mitspüren kann und regulieren kann. Und wie gesagt, es ist halt oft so, dass wir es in der Gesellschaft einfach schon vergessen haben, dass wir es gar nicht mehr so gut kennen, weil wir dann eher denken, zum Beispiel, wenn ich Fernseh schaue oder aufs Handy starre oder so oder da irgendwie rumscroll, dass das eigentlich die Entspannung ist. Aber das ist im Endeffekt nicht die wahre Entspannung, von der wir reden, sondern es ist eher ein Abschneiden vom Körper und von den Gefühlen. Und der Körper ist aber so der einzigste Anzeiger wirklich für die Gefühle und da muss man stark lernen, mit dem in Kontakt sein. Der Kopf, die Ratio praktisch, die redet nur, also der denkt selber immer, er ist der König und der erzählt einem dann irgendwas, aber diese Gedanken, die sind selten wahr. Also, das ist, muss man gut darauf achten, dass man die unterscheidet und nicht die ganze Zeit den Gedanken so nachhechtet und nachspürt und nachglaubt, sondern eher wirklich sich auf die Körperreaktion, auf die Gefühle einlässt. Und deshalb hilft, sagt die Dami Scharf auch, deshalb hilft Coaching oft nicht so viel. Weil diese Tools, die da immer wieder angeboten werden, ganz stark über den Kopf gehen und über Methoden gehen. Und das hilft dann auf Dauer meistens nicht, weil der Boden gar nicht vorhanden ist. Und der Boden ist gemeint mit diese Selbstregulation, also die im Körper vorhandene Selbstregulation, die wird nie geübt oder wurde nie geübt. Ja, und ich fand es immer nochmal spannend, dass, wie vorher schon erwähnt, dass diese Selbstregulation ganz viel über die engsten Bezugspersonen gelernt wird, also sich abgeguckt wird. Ein Baby wird ja immer wieder, also das Allerfrüheste ist ja schon das Stillen zum Beispiel der Mutter. Das ist dort, wenn das Baby Hunger hat, aber auch wenn es Sicherheit braucht, wenn es Wärme braucht. Also die ganzen Grundbedürfnisse vorhanden oder auftreten, dann holt das Baby sich diese Regulation übers Stillen zum Beispiel, über dieses Nuckeln und über diese engen Körperkontakt, wo ganz viele Hormone ausgeschüttet werden, die die Bindung stärken, die Sicherheit geben, die Wärme und Liebe geben, die das Kind braucht. Und dementsprechend geht es auch weiter. Also wenn ein Kind zum Beispiel in der Explorationsphase ist, irgendwas erkunden will oder so, dann wird sich immer wieder ein Kleinkind zurückversichern, ist die Mama hier noch da, nochmal zurückschauen. Wenn es zu weit geht, dann wird schnell wieder zurückkommen zur Mama. Und wenn da Mama oder Papa oder andere eigene Bezugspersonen da sind, die dem Kind diese Sicherheit geben, ja, ich sehe dich in deinen Bedürfnissen, ich sehe, dass du gerade jetzt nervös bist, dass zu viel ist, aber ich schaff's, das wahrzunehmen und dir dann zum Beispiel gut zuzureden oder an deiner Seite zu stehen oder dich wieder in den Arm zu nehmen, dich zu beschützen, dann wird das Kind lernen, dass es eben auch explorieren kann, ohne aber in eine extreme Stresssituation zu geraten. Also immer an diesen Window of Tolerance, von dem wir vorher geredet haben, diesem Toleranzfenster, auch mal in das obere Drittel zu kommen, auch mal an die Grenze zu kommen, aber dann ist sofort wieder jemand da, der es mitreguliert. Und ein Kind kann das selber noch nicht regulieren. Deswegen sind auch diese Theorien, wo es immer noch heißt, leider, das Kind muss sich auch mal ausschreien können, weil dann werden die Lungen stärker oder man soll nicht immer gleich auf die Kinder eingehen, weil sie sonst verhätschelt werden. Deswegen sind die auch richtig fatal eigentlich, weil ich setzt praktisch dem Kind eigentlich eher kleine traumatische Situationen zu. Also du bist eben nicht geschützt oder es ist keiner an deiner Seite, wenn du gerade in Übererregung kommst und oder wenn du jemand Sicherheit brauchst oder irgendein Bedürfnis hast und keiner ist an deiner Seite, der dich stillt. Also deswegen wäre auch nochmal hier an der Stelle mein ganz dringender Rat, dass man wirklich darauf achtet, dass bei den vor allem kleinen Kindern bis zum sechsten Lebensjahr locker, dass man ganz stark immer wieder auf die Kinder eingeht und halt darauf achtet, was ist jetzt eigentlich bei dem Kind vorhanden und auf die Bedürfnisse eingeht mit Empathie und wirklich an seiner Seite ist und das praktisch unterstützt. Ja, wenn jetzt dieses Fenster erstmal nicht sehr groß ist, weil es in der Kindheit nicht sehr gelernt wurde, also dieses Window of Tolerance, oder wenn das immer wieder überlastet wurde, praktisch an der oberen oder unteren Grenze, dann kann es sein, dass das System in einem ständigen Stressmodus ist. Und dieser ständige Stressmodus, das heißt praktisch, dass das ganze Nervensystem ständig versucht, entweder in irgendeiner Weise zu überleben. Das ist ja so unsere Grundfunktion des Körpers. Also der sorgt dafür in allerlei Hinsicht, dass das System überlebt, dass der Körper überlebt. Und dafür hat es ganz viele verrückte Funktionen eingebaut. Auf die möchte ich in der nächsten Folge nochmal eingehen, auf die biologischen Funktionskreisbereiche, wie im Gehirn Abspeicherung passiert von Ereignissen, weil die total entscheidend sind für die Reaktion, die wir im heutigen Leben noch haben. Also diese sogenannten Trigger praktisch, wo auf einmal der Körper dann sagt, ups, hier geht irgendwas falsch, sorry, wir müssen ins Stammhirn übergehen, in den Überlebensmodus, wir müssen jetzt ganz schnell wieder das Überlebensprogramm einschalten und das ist meistens sinnvoll fürs Überleben, aber nicht wirklich sinnvoll für unser heutiges Leben, weil dann zum Beispiel einfach losgeht, hier muss ich erstarren oder hier muss ich weglaufen im weitesten Sinne. Also hier bin ich nicht mehr handlungsfähig und kann auf meine Ratio praktisch nicht mehr zugreifen. Also die anderen Teile des Gehirns werden praktisch wirklich ausgeschaltet beziehungsweise haben gerade gar keine Relevanz, werden gar nicht befragt, sondern es ist nur das alte Stammhirn, das einfach sagt, so, jetzt Überlebensmodus, hier müssen wir ganz schnell handeln, ohne das zu überprüfen, ob das sinnvoll ist. Und wie gesagt, wenn der Körper in diesem ständigen Stressmodus ist, dann kann es auch ganz starke körperliche Symptome zur Folge haben. Also wie zum Beispiel Herzrhythmusstörungen, auch Verdauung ist sehr oft ein Problem, weil alles, was mit Darm zu tun hat, das weiß man mittlerweile auch, dass das wie das zweite Gehirn ist, dass das dann auf einmal einschaltet und sagt, so hier ist Stress im System, ich übernehme. Wir müssen zum Beispiel mehr Hormone ins System pumpen oder Adrenalin pumpen, weil hier eventuell geflohen werden muss oder so. Diese alten Überlebensstrategien praktisch müssen noch hochgefahren werden. oder Schlafstörungen sind auch ganz oft, dass das System nicht runtergefahren werden kann. Und wenn so eine hohe Daueranspannung im Körper ist, dann ja, es hat einfach diese Langzeitfolgen, wie schon gesagt. Und der Körper hat auch noch nicht verstanden, dass die Stresssituation eigentlich vorbei ist und es ist dann permanent eben das Nervensystem latent hochgefahren oder überaktiviert, weil zu viel Adrenalin zum Beispiel im System ist. Was bedeutet das jetzt für mich erstmal als Einzelnen, wenn ich sowas bei mir wahrnehme? Da kann ich vielleicht erst noch meinen ganzen kurzen Schwenker machen, dass ich das eben selber bei mir immer wieder bemerke, dass ich so latent dauergestresst bin, obwohl rational einfach kein Stress da ist. Das habe ich auch schon einige Male erwähnt. Und ich glaube, dass es das sehr vielen Menschen in der heutigen Zeit gibt, weil eben Werte vorhanden sind, wie multitaskingfähig sein, möglichst schnell und effizient arbeiten, möglichst viele coole Hobbys gleichzeitig haben. Die Wohnung muss hochgestylt sein, der Körper muss aber auch perfekt sein, das muss super sein. Also man muss immer irgendwie so an der Perfektionsgrenze sein. Und das erlaubt dem Körper nie mal irgendwie runterzufahren oder irgendwas auch nicht zu können oder mal irgendwas mit Neugier begegnen. So, also schaffe ich das, schaffe ich es nicht, kann ich mal einfach gucken, ob das klappt oder wie geht es mir damit, sondern es muss gleich sofort klappen. Ja, und jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen abgekommen vom Thema, habe ich das Gefühl. Aber ich wollte eigentlich nochmal erwähnen, dass es halt wichtig ist, dass wenn man sowas bei sich irgendwie wahrnimmt, dass es eventuell in diese Richtung gehen könnte, so Traumafolgen, dass man sich erstmal einfach mit dem Thema auch ganz genau beschäftigt und so ein bisschen nachliest, dass man mehr Gefühl dafür bekommt, so, aha, das ist interessant, was deinem Körper abgeht und dem auch eben mit so einer Neugierde begegnet und sich ja selbst praktisch besser verstehen kann und einfach wieder in dieses Grundverständnis geht, dass man liebevoll zu sich ist und jetzt nichts da erreichen muss auf Schnelle, weil es geht einfach überhaupt nicht mit schnellen Erfolgen praktisch. So, jetzt fahre ich mich da mal runter oder lerne mich das selber zu regulieren, sondern es wurde so lange gelernt und vom System so lange übernommen, diese ganzen Jahre, dass es jetzt nicht von heute auf morgen geht, dass man das wieder praktisch so schnell reguliert und da in andere Fahrwasser reinkommt. Deswegen wäre mein erster großer Tipp, falls du so Sachen bei dir feststellst, dass du einfach ganz geduldig und liebevoll mit dir bist und eher wieder mit Neugier auf dich zugehst und sagst, es ist ja spannend, was passiert denn da in meinem Körper oder was ist jetzt denn in dieser Situation, wie reagiere ich denn dann, mit was könnte das eventuell zusammenhängen? Und deswegen, wenn dieses System praktisch nicht ausbalanciert ist, dann ist es auch logisch, dass man oft mit gut gemeinten Worten gar nicht so gut rankommt an Menschen, weil die einfach nicht mehr über die Ratio zu erreichen sind, sondern über ja, das Stammhirn praktisch eben der allerälteste Teil von Säugetieren hochgefahren ist und der in so Triggersituationen vor allem und der übernommen hat und der guckt nur, dass eben das Überleben in irgendeiner Weise gesichert wird. Ich fand eine Geschichte so spannend von der Verena König, von der ich ja auch schon mal erzählt habe, die auch einen super Podcast hat und mit ganz vielen Themen aufklärt über Trauma und Traumafolgen und auch ganz tolle Meditationen hat. Also das empfehle ich sehr, sehr, sehr. Und die hat von einer Klientin erzählt, die so eine Fernbeziehung zu einem Mann geführt hat und total in den verliebt war und alles war super und hat sich tierisch auf seinen Besuch immer gefreut am Wochenende und sie haben schon alles geplant und das Essen stand auf dem Tisch und er kam an der Tür an, hat die aufgesperrt von außen und sie hörte den Schlüssel im Schloss und das ganze System hat auf einmal runtergefahren und sie war wie erstarrt, konnte nicht mehr auf ihn zugehen, wollte ihn nicht küssen und ja, war einfach wie erstarrt eben. Und nachdem sie das mit der Klientin immer wieder so analysiert, nicht analysiert, das ist ganz richtig, sondern eben in diese Körpergefühle reingegangen ist, da gibt es eben so spezielle Techniken dazu, dass man die Leute auch nicht überfordert, wenn das ein krasses Trauma war. Auf jeden Fall sind sie darauf gekommen, dass dieses Schlüsselgeräusch ein Trigger war. Also das System hat es abgespeichert, dass Schlüsselgeräusch mit Gefahr verbunden ist. Und zwar ist bei der Klientin in der Kindheit was passiert, dass der Vater, glaube ich, wenn er nach Hause gekommen ist, oft sehr gewalttätig war. Und es war natürlich super bedrohlich für das Kind und war total überfordert. Und das System, wie gesagt, das Körpersystem hat das Stammhirn übernommen und hat gesagt, okay, hier ist Gefahrenverzug. Wir müssen jetzt entweder angreifen, weglaufen oder erstarren. Angreifen ist vermutlich nicht sehr sinnvoll. Weglaufen geht in dem Sinne auch nicht. Also ist das System eigentlich erstarrt. Das bedeutet aber nicht, das ist dann schon so ein bisschen Totstellen. Also ich kann nichts mehr anders machen. Am besten ist jetzt, ich stelle mich tot. Und dann fährt der Körper komplett herunter, so herunter, dass man sagt, ich muss bei meinem Tod praktisch nicht mit dabei sein. Aber, und das heißt, dass zum Beispiel so körpereigene Opioide, heißen die, glaube ich, Opioide, ins System gesteuert werden, dass das Schmerzempfinden geringer ist. Es werden ganz viele körperliche Funktionen hochgefahren, die sinnvoll sind, damit praktisch das, ja, damit der Tod praktisch nicht sehr schrecklich sein wird. Aber bei dem Ganzen könnte man, ja, es ist super und so, dann ist man ganz entspannt. So ist es eben nicht. Das System innerlich ist mega erregt natürlich, weil es immer noch irgendwie guckt, so kann ich noch eigentlich die Situation retten, kann ich vielleicht doch noch weglaufen oder wie wird das Ganze jetzt weitergehen? Also das System innerlich ist mega hochgefahren, weil es ja auch noch kurz vorher in dieser Entscheidung war, weglaufen oder angreifen. Und hat lauter Stresshormone im System, aber kann eigentlich sich nicht mehr wehren aus der Situation nicht raus. Jetzt kann man sich, glaube ich, annähernd vorstellen, was das für den Betroffenen bedeutet und was das bewirkt. Und auch, dass es einfach logisch ist vom Körper, dass er sagt, jedes Mal, wenn ich ein Schlüssel Geräusch höre, dann könnte das wieder die ähnliche Gefahr sein und wir müssen ja überleben. Also tue ich schon frühzeitig ins Stammhirn umschalten, das Warnsystem hochfahren und sagen, hier, du könntest noch schaffen, wegzulaufen, so ungefähr. Oder wir müssen irgendwas machen. Und damit erklärt sich halt auch, dass diese Frau da jedes Mal, wenn ihr Mann kommt, auf den sie sich rational und so gefreut hat, einfach erstarrt ist und gar keine Beziehung mehr herstellen konnte. Und genauso ist es jetzt weitergedacht, eben, dass halt viele Leute einfach, die so kleine Traumafolgen haben und traumatische Erlebnisse müssen nicht diese typischen sein wie Kriegsgefangenschaft oder Erdbeben, also Naturereignisse oder was haben wir noch, Vergewaltigung und so, sondern es können auch ganz kleine, dezente Sachen sein, die dir vielleicht erstmal als klein vorkommen, die du dich vielleicht nicht einmal nur erinnerst, dass zum Beispiel die Eltern eben nicht greifbar waren, wenn du Angst hattest oder dass du öfters Angst haben musstest, dass die Mama oder Papa plötzlich wütend werden ohne Grund. Oder dass du eben vielleicht am Abend keine liebevolle Umarmung bekommst, keine Sicherheit bekommen hast und dadurch immer wieder in einen Angstzustand geraten. Also es können ganz, ganz viele Situationen sein. Und die erkennt man vielleicht erstmal selber in seinem eigenen Leben nicht, weil man nach außen eben denkt, ja, ist ja bei mir alles gut gelaufen. Aber das System hat Reize, die damit in Verbindung standen, so abgespeichert, dass hier Gefahr im Verzug ist, dass gehandelt werden muss schnell. Ja, und somit nochmal so vielleicht den Bogen schlagen, dass man einfach so erstmal so Verständnis, finde ich, für die Abläufe im Gehirn braucht. Und die sollte man im Hinterkopf behalten. Und dass das wirklich was eigentlich, dass man vielleicht auch so ein bisschen mit Demut gegenübersteht, dem System, wie es das versucht, sinnvoll für das Überleben einfach zu sichern. Und andererseits ja, mit Liebe sich gegenüber oder mit Feingefühl sich gegenüber tritt und sagt, ja, ich erkenne jetzt einige Dinge oder ich verstehe einige Dinge und ich habe da aber jetzt viel Geduld und Nachsicht, dass einfach in manchen Situationen das System Alarm schlägt, ohne dass ich eingreifen kann. Und es wird sich aber langsam wandeln, wenn ich eben da mit behutsamer Achtsamkeit hinschaue und eventuell auch eben mit professionellen Traumatherapeuten zusammenarbeite. Im nächsten Podcast möchte ich wahrscheinlich nochmal über dieses Thema reden, weil mir das eben so wichtig erscheint. Und da gibt es auch so einige Übungen dazu, wie man eben diese Selbstregulation im Nachhinein nochmal so ein bisschen erlernen kann und das System immer wieder in Balance bringen kann. Also so selbstregulierende Übungen aus der Traumatherapie. Und ja, vielleicht nochmal zum Abschluss. Ich kann dir eben nochmal diese Webseite von Dami Scharf empfehlen. Peter Levine habe ich auch schon mal erwähnt. Der ist der Begründer von der Traumatherapie, die Somatic Experiencing heißt. Sehr spannend. Der hat auch ganz viele Bücher geschrieben, die super spannend sind. Und der Podcast von der Verena König, den finde ich auch sehr, sehr hilfreich. Dann möchte ich mich erstmal ganz herzlich bei dir bedanken fürs Zuhören und ich hoffe, du kannst mit den Informationen ein bisschen was anfangen und vielleicht hast du auch noch mal die Neugierde in dir gespürt, das selber ein bisschen nachzuforschen. Vielleicht war es dir auch zu viel Inhalt, weil du sagst, ah, das betrifft mich irgendwie selbst so stark, dann bitte geh auch damit behutsam mit dir um und ja, lass das langsam angehen, weil sonst ist das System eben auch überfordert. Und somit verabschiede ich mich und wünsche dir noch einen schönen Tag.